So, wir sind hier im wunderschönen Studio 3, sozusagen der Westerberg des Imperiums von OS Radio. Und mir gegenüber sitzt, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Michi Wischniowski.
Korrekt.
Korrekt?
Ja, sehr gut
Michi
sogar.
Wischniowski, ja. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Der Mann ist neu in der Stadt und die Spielzeit hat begonnen. Der Beach, ja, der ist verräumt. Jetzt gibt es Schaumbäder, Schaumschlägerei, der große Gatsby. Du bist hier frisch im Ensemble, bist, glaube ich, auch der VfL hat ein paar mehr neue Spieler in seinem Ensemble, in seinem Kader, über 10, aber im Schauspielbereich
Bin ich
bist
der neue Kader?
der neue Kader, das neue Gesicht und gleich der große Gatsby. Also, wie war der Samstag, wie war die Premiere?
Total aufregend. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil es ja natürlich für mich auch so ein neues Kapitel ist, natürlich in einer neuen Stadt zu sein, mit einem neuen Theater, mit einem neuen Team. Und dann jetzt mit so einem Stück zu starten und mit so einer Figur zu starten, ist natürlich dann irgendwie voll dankbar und schön zu sagen, da gehen jetzt die Türen auf, hallo, da bin ich. Und ich habe natürlich sehr gehofft, dass das soweit klappt, dass ich da denke, ja, damit konnte ich mich jetzt ganz gut vorstellen und hatte aber jetzt bei der Premiere auch genau den Eindruck, dass ich dachte, ah ja, ich bin sehr zufrieden, wie das ablief.
Ja, super. Ja, das war ja auch, ja, war schon eine fette Inszenierung. Ich habe so einen Grand Seigneur, den ich öfter in meinem Theater treffe, mal verfolgt. Der schrieb irgendwas ins Gästebuch, hatte mich dann auch gleich interessiert. Was schreibt der da wohl rein? Er schrieb einfach nur rein, zu laut.
Ja, das kann sein. Ja, aber es ist ja auch ein Stück über Party. Also es ist auch, also nicht nur über Party, aber es geht um Lebensgefühl. Ja, die Welt des großen Gatsby ist erstmal eine Welt des Rausches, ein Märchenschloss, in dem es pompös erstmal zugeht. Und da ist das zu viel, glaube ich, wahrscheinlich auch erstmal eine richtige Reaktion, die man halt entweder freudig oder halt nicht so freudig aufnehmen kann. Insofern verstehe ich das. Und es muss vielleicht auch so sein.
Das muss so sein, ja. Also ich meine, ja, es müssen einem die Ohren da auch tatsächlich ein bisschen wegfliegen. Ihr habt ja auch tolle Musiker dabei gehabt. Es wird ja live auch musiziert.
Ja, absolut. Fiete Wachholz und Jonathan Strauch sind beide total tolle Musiker. Ich erinnere mich noch an die erste Bühnenprobe, die wir hatten, wo sie sich ihr Setup aufgebaut haben und sich schon warm gespielt. Und meine erste Reaktion war: Oh Jungs, sorry, könnt ihr bitte aufhören, so geil zu sein? Weil ich mich so schon gefreut habe darauf, was die schon in dieser ersten Bühnenprobe für sich gemacht haben, dass ich ja voller Vorfreude war darauf, was noch kommen wird.
Ja, das Schlagzeug gibt dem Ganzen ja so ein Groove. Also das Schlagzeug ist ja fast permanent so ein bisschen in dem Hintergrund. Es
Ja.
gibt so ein bisschen den Puls, den Rhythmus vor und ja, und das Saxophon untermalt ja teilweise auch Aussagen oder Gefühlsregungen, verfolgt euch ja teilweise als Darsteller und ja, macht euch noch quietschlebendiger.
Das war tatsächlich ganz, ganz toll. Beide sind halt eben Musiker und jetzt nicht, haben jetzt keine Ausbildung in Schauspiel. Und trotzdem haben sie so ganz kleine Auftritte immer mal wieder,
Ja.
in denen sie auch mal Minirollen
Ja,
übernehmen.
ja.
Und das ist irgendwie, das macht's schön, weil es was verwurzelt die beiden auch noch mal in den Abend hinein auf eine andere Art und Weise, als dass sie nur
Ja.
ja da in Anführungsstrichen wie im Orchestergraben getrennt vom Geschehen auf der Bühne sind, die sind absolut Teil auch des Geschehens.
Mal zur Bühne, man sieht eine schiefe Ebene, das ganze Leben, ja, man muss ja nur Nachrichten gucken, ist ja eh ja, auf einer schiefen Bahn, also in Schieflage das Leben. Ne? Und ja, Schaumschlägerei bestimmt das Leben vieler, was wir so beobachten. Alles wird künstlicher, alles wird oberflächlicher. Ja, sag mal was zum Bühnenbild. Was habt ihr euch dabei gedacht?
Also ich erinnere mich noch an die erste Konzeptionsprobe, in der mir vorgestellt wurde, dass ein großes Element der Bühne Schaum sein wird. Und ich fand die Idee ganz, ganz perfekt für den großen Gatsby. Also, dass man da so ein Luftschloss aufbaut, ist für die Figur des Gatsby, für die Welt des Gatsby, aber auch für eine Welt, vielleicht auch einer kapitalistischen Welt, eigentlich ein total tolles Bild, in dem man sieht, ja, es nimmt viel Raum ein und ist gleichzeitig eine Riesenblase. So, und das hat mich ganz beeindruckt, weil es so ein simples poetisches Mittel ist und es trotzdem total reich ist an dem, was es uns erzählen kann. Und da ja, habe ich mich sehr darauf gefreut.
Ja, und die schiefe Ebene, die wird ja am Ende eben zur Rutschbahn. Also ihr badet ja fast im Schaum, kann man sagen.
Ja, wir haben ein bisschen fast ein kleines, vorne sogar wie so ein kleines Planschbecken, könnte man sagen, und die Schräge, die bei der man dann, sobald alles ein bisschen eingeseift ist, natürlich da schön rutschen kann und die ein bisschen, ja, eben zu einer, wie so ein Schwimmbad
Ja,
fast ein bisschen
wie
wird.
im
In
Schwimmbad,
den
ja.
heißen Tagen sehr angenehm, wenn man
Ja,
sich ein bisschen abgekühlt kriegt.
also sozusagen, also der Übergang vom Beach jetzt zum Schaumbad ist
Der geht
natürlich
fließend.
nahtlos gelungen. Das ist irgendwie auch ein Popmärchen für Erwachsene. Ja, eigentlich auch ein jazziges Musical, ne? Ein schaumiges Schauspiel, man kann alles Mögliche dazu sagen.
Ja.
Songs spielen ja auch eine Rolle. Was singst du da zum Beispiel?
Ich singe unter anderem zwei Songs, die ich singe. Einmal von The Coral, das war, glaube ich, richtig, ne? Ja, genau.
The Coral.
Dreaming of You,
Aha.
so ein, ich würde sagen, so ein Indie-Pop-Song, kennt man, glaube ich, auch. Und dann noch von einer Musikerin, Mary Rogers, ein Song Drunk. Das ist tatsächlich, und der setzt ein, da wo auch der Schaum, sagen so ein bisschen, auch in den Abend hineinkommt. Da kommt der Song und ist, glaube ich, auch so eine sehr, ich würde sagen, so ein Kipppunkt innerhalb des Stückes. Also von da an, ja, wo der Schaum einsetzt und wo eben dieser Song erstrahlt, wenn ich mal so sagen darf, wird der Abend auch ein anderer.
Mhm.
Ja.
Ja, da weiß man eben dann auch im Bentley wird geweint.
Dabei, ja, eben.
Ja, auch am Westerberg in Osnabrück, auch im Bentley. Also es wird geweint.
Da wird geweint,
Also
ja. Auch
Geld ist
dort
nicht
fließen,
alles.
ja, auch dort fließen Tränen.
Ja.
So.
Wie kam der Song da rein? Wessen Idee war das? Das ist ja Deichkind und Clouseau, glaube
Ja,
ich.
ich glaube, das müsste Julia Prexel gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche. Und weil, naja, man kann das Stück ja betrachten auf eine Art und Weise sagen, das ist jetzt eine Liebesgeschichte über Reiche. Und dann findet man das, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr heruntergebrochene Art, drauf zu gucken. Und ich glaube, diesen Song zu nehmen, ist, glaube ich, bewusst auch ein ironischer Kommentar darauf.
Ja.
Dass ja, auf einer Ebene sieht man halt Menschen, die viel Wohlstand haben und es wird eine Liebesgeschichte erzählt, also es fließen Tränen und das ist natürlich, es kokettiert ein bisschen damit. Aber natürlich ist der große Gatsby in dem, was er erzählt und was es für eine Liebesgeschichte ist und in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen das stattfindet, noch viel dichter und reicher in dem, was er sagen will.
Naja, es verbindet ja im Prinzip eine Zeit, die 100 Jahre her ist, mit dem Hier und heute, die Roaring Twenties, wie man so schön sagt, in
Ja.
New York, ja, auch mit dem Leben in Osnabrück oder überall in Deutschland. Ja, wie hast du dich dem Stoff angenähert? Kanntest du den Roman? Da muss man ja auch keine Angst vor haben. Das ist ein Büchlein von 150 Seiten. Kann man mal schnell durchschmökern.
Ja, der ist wahnsinnig, wahnsinnig schnell gelesen. Ich habe, wie ich dazu gekommen bin, ich habe schon einmal eine Inszenierung von Der große Gatsby gemacht, am Staatstheater in Saarbrücken. Damals habe ich Nick Carraway, den Erzähler der Geschichte, gespielt. Das war noch vor der Pandemie. Dann haben wir es abgebrochen durch die Pandemie und dann nach der Pandemie nochmal neu gemacht. Das ist jetzt auch wieder ein paar Jährchen her. Und jetzt fange ich eben damit an und mache das jetzt nochmal in Osnabrück, diesmal als Gatsby, als Titelfigur. Und dadurch ist es aber auch so, dass ich diesen Roman mehr als einmal, wahrscheinlich viermal gelesen habe und natürlich mehrfach auch gespielt. Und da jetzt auch schon total viel. Eine sehr, sehr intensive Auseinandersetzung über viele Jahre hinweg mit, ja, mit diesem Stoff stattfand.
Naja, also die Uraufführung in Hamburg, da war ja Stefan Haschke, war Stefan
Genau.
Haschke im Prinzip
Der hat den Nick
der
Carraway
Nick.
gespielt, genau. Den
Genau.
ich dann eben in Saarbrücken. Das war auch dann dieselbe Textfassung von Rebecca Kricheldorf, eine Überschreibung. Die
Genau.
hat sich den Roman genommen und dann ihren Gatsby sozusagen draus gemacht. Basierend auf diesem Text war eben diese Variante, die Stefan Haschke gespielt hat und die wir da in Staatstheater in Saarbrücken gemacht haben. Und die aber jetzt, die wir machen, das ist eine Version, die Julia Prexel, also unsere Regisseurin, selber geschrieben hat, selbst übersetzt hat.
Ja.
Sie hat ihren eigenen, sozusagen ihren Gatsby oder ja, ihre Perspektive, was mag sie denn an diesem Stoff?
Ja. Also, wie würdest du sagen? Also, die hat natürlich stark rausgearbeitet, glaube ich, das Verhältnis Liebe und Kapitalismus. Und ja, wie würdest du es so auf den Punkt bringen? Was macht ihre? Du hast ja die Vergleichsmöglichkeit auch. Kricheldorf, das war ja auch sehr heiter, sehr
Ja, und
zugespitzt.
bei Rebecca Kricheldorf ist es, würde ich sagen, ist es ein sehr satirischer Blick und betrachtet sehr stark den kapitalistischen Aspekt des Stoffes. Und es gibt die Filme zum Beispiel, also jetzt wenn man den Film aus von Baz Luhrmann nimmt mit Leonardo DiCaprio, dann würde ich sagen, ist das eine Variante, die sich sehr stark auf die Liebesromanze sozusagen beschäftigt. Aber, und das würde ich sagen, ist der Stoff eigentlich genau beides. Also es ist eine Liebesgeschichte und eine kapitalistische Geschichte. Beziehungsweise würde ich sagen, die eigentlich ist es eine, ist es ein Stoff über den Kapitalismus und das Schlachtfeld, auf dem der verhandelt wird, ist die Liebe.
Mhm.
So. Und da würde ich sagen, dass das etwas ist, was mich sehr interessiert hat in dem Stück und etwas, was Julia auch sehr interessiert hat, zu betrachten.
Ja. Steht auch mal ein bisschen, macht Geld geil, ne? Ist mit Geld auch Liebe käuflich.
Ja, und wie viel auch, wie viel natürlich auch ökonomische Verhältnisse in Partnerwahl zum Beispiel immer noch eine Rolle spielen.
Ja.
Also, ne, man guckt sich irgendwie Plattformen wie Tinder an oder sowas. Da geht es ja darum auch, ne, also wir machen ja auch dann irgendwie ein Produkt aus uns. Wir versuchen uns reizvoll, interessanter zu machen. Im besten Fall zeigt man was her. Und Partnerschaften allgemein finden ganz häufig da statt, wo ja Leute in sehr ähnlichen Verhältnissen sind. Also es ist ja total rar, dass eine Person, die hyperreich ist, und eine Person, die aus bitteren, ärmlichen Verhältnissen kommt, zusammenkommt. Das ist vor allem, wenn die arme Person der Mann ist und die reiche Person die Frau. Das ist ja etwas Verhältnis, was wir sehr selten haben. Das heißt, auch diese, wie Liebe entstehen kann in den Gegebenheiten, die wir haben, ist einfach ein Riesenhindernis. Und und das ist dann, das ist meiner Meinung nach wie vor. Ja, klar, das Stück beginnt irgendwie zu einer sehr frühen, oder wo der Kapitalismus so richtig anzieht vielleicht. Und wir sind ja heute und spüren sehr stark, sind vielleicht schon an einem Ende oder an einer Position, wo wir merken, wir wissen schon sehr gut, dass das eigentlich etwas ist, was uns eigentlich permanent nur schadet.
Mhm.
Und trotzdem kommen wir da nicht raus. Und ich finde, also das ist mein Eindruck gerade nach hinten raus im Stück, ist die Frage, wir finden da nicht raus etwas, was noch sehr mitschwingt. Mhm.
Also den ganz strahlenden Lebensentwurf gibt es irgendwie nicht. Zumindest ist ja nichts zu erkaufen.
Nee, oder beziehungsweise müssen wir den immer wieder neu behaupten.
Mhm.
Und obwohl wir eigentlich schlauer sind, versuchen wir es doch immer mehr. Ja, es gibt so ein Buch von Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt, Influencer, die Ideologie der Werbekörper. Und da gehen die auch darauf ein, dass zum Beispiel Instagram, einer der wenigen, fand ich irgendwie eine ganz spannende Perspektive, einer der wenigen Inseln ist, in dem der Kapitalismus immer noch, oder das kapitalistische Versprechen, vom Tellerwäscher zum Millionär immer noch sehr gelebt wird.
Hm.
So. Und wir sehen Leute, die in Wohlstand leben und wir denken, wir können es auch und es sollte es eigentlich, wenn wir nur hart genug arbeiten, wenn wir nur uns gut genug bemühen, dann geht das immer noch, obwohl wir eigentlich über weite Strecken eigentlich schon wissen, ob das so klappt.
Ja.
So, aber trotzdem bleibt, erhält sich dieser Gedanke wahnsinnig wacker. Dass alle dieselben Chancen, also dass wir sehr die Chancen haben, unsere Verhältnisse so radikal zu verändern. Für Einzelne mag das stimmen, aber für den Großteil ist es häufig nicht so.
Ja, wir sind ja selbst gefragt, welche Begegnungen, welche Beziehungen wollen wir, wie wollen wir es leben? Und das kommt ja auch latent vor. Also viele in sozialen Medien stellen ja nur die schönen Seiten des Lebens dar, vergessen aber völlig zu kommunizieren etc. Deswegen denke ich auch, dass junge Leute, Schüler, ich glaube, die zweite Vorstellung wird stark von Schülern besucht.
Mal gespannt,
wie die Reaktionen sind. Ich bin da auch dabei. Ich schaue mir das mal an. Ich freue mich. Und von daher bietet das Stück viele Assoziationsebenen.
Ja, und es ist in der Figur des Gatsby einfach sehr stark, dass man eine Figur hat, von der man, der hat wie ein alter Ego geschaffen. Der hat aus sich selbst heraus, der hat diesen Gatsby erfunden. Das ist ein Bild, nach dem er sich selber sehnt. Ja, und damit versucht, seine Ziele zu erreichen. Aber wer dieser Gatsby wirklich ist, also wer der Mensch hinter Gatsby ist, das erfahren wir nicht wirklich. Und da kann man eigentlich auch eine Parallele schlagen zu auch natürlich Influencer oder Personen des öffentlichen Lebens, wo wir natürlich Bilder davon haben, die eine Strahlkraft haben, aber was der Mensch dahinter ist, ist ja manchmal auch noch was ganz anderes.
Ja, also in der Pause, in der Premierenpause sprach mich auch eine Lady an und sagte, ich bin richtig gerührt. Also wir sind ja wirklich so oberflächlich. Eigentlich sind wir wirklich genau so, wie es auch dargestellt wird. Und die meinte das ehrlich. Also sie sagte, wird sie ein bisschen schocken. Also das Leben ist schon oft wirklich, ja, ein Schaumbad.
Ja, total. Und man kann das natürlich auch, man kann das Stück natürlich auch lesen und denken, das findet jetzt alles an einem Ort statt. Man kann es natürlich auch immer global denken. Ne? Also es gibt ja auch im Stück das sogenannte Tal der Asche, also da, wo man durchfährt und auch so ein bisschen durch das Elend des New Yorks der 20er Jahre fährt. Aber, und das macht Fitzgerald auch, wir sind da nicht viel Zeit. Also wir verbringen da nicht viel Zeit, weil irgendwie möchten wir es auch nicht. Also gehen wir irgendwie weiter. Und das kann man natürlich auch global denken. Was ist denn sozusagen das Tal der Asche heute? Wo findet es heute statt? Wo gibt es Ausbeutungsverhältnisse? Wo sind die Orte, von denen wir alle wissen, dass sie existieren, dass dort Menschen in prekären Situationen sind? Und wo wollen wir da auch nicht so wirklich hingucken, sondern wo sind wir eigentlich auch vielleicht in einer gut bürgerlichen Mitte oder sei es einfach durch die Tatsache in Deutschland lebend, wo wir jetzt nicht irgendwie die ähnlichen Struggles haben, ja, die jetzt vielleicht auf der anderen Seite des Planeten sind. Also Kapitalismus die Konsequenzen sehr global und das, was vielleicht in den 20er Jahren sehr man vielleicht auf New York betrachten konnte, kann man natürlich heute auch sehr, sehr global denken.
Ja, also die Räder drehen sich schon schnell, das wurde gut gepichelt, gefeiert, also hoch die Tassen.
Genau, und hier machen wir Party so und können halt und können uns das leisten auch und können uns auch, also können auch die Zerstreuung, das ist ja auch ein Luxus, das zu können zu dürfen und da erstmal sorglos sein zu dürfen.
Ja, ist auch so ein bisschen heute noch, also viele haben ja auch so die Auffassung, was geht uns die Sinnflut an, solange wir noch tanzen können.
Ja, ja genau, und ja, gerade im Hinblick auf ökologische Fragen,
ja, also umso wichtiger. Indirekt, ja. Ne, ist das ein Satz von Gatsby? Reichtum ist einfach besser als Armut, die Leute sehen einfach besser aus und sie riechen besser.
Ja, genau, total. Ja. 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 So. Ja, weil wir irgendwie natürlich Armut immer mit einer gewissen Schmuddeligkeit auch assoziieren. Ja. Und das natürlich auch Unsympathien bringt. Und ja, natürlich. Also das spannende Missverhältnis ist ja, dass wir auf der einen Seite ganz häufig Leute, die jetzt sehr reich sind, ganz, auch eine gewisse Ablehnung haben, weil wir das dann natürlich sehr schnell als snobistisch oder sonst was wahrnehmen. Aber gleichzeitig ist es ja häufig, also gibt es ja einen gewissen Wohlstand, den wir dann doch irgendwie wahnsinnig angenehm finden, weil wir eben nicht mit einem gewissen Schmutz, sage ich jetzt mal, wir genießen ja schon einen gewissen Wohlstand und den das finden wir schon reizvoll, attraktiv. Also auch Attraktivität hat ja auch nicht, hat der Faktor von Geld ist ja sehr, 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 sehr gravierend. Wie sich jemand gibt, wie sich jemand geben kann, wie jemand riechen kann, wie jemand sich kleiden kann, wie jemand sich auffrischen kann als Person und damit auch Attraktivität steigt.
Ja, der Rausch vor dem bitteren Erwachen. Dein Monolog, das ist ja auch eine Steilvorlage gewesen. Du hast ja mit der Regisseurin schon zweimal zusammengearbeitet. Mhm,
genau.
Und am Ende hat sie das ja nochmal richtig verdichtet. Und ich hatte ja wirklich das Gefühl, ich bin in einem Shakespeare-Stück plötzlich aus dem Schaumbad, aus diesem Musical-Ambiente mit den vielen Songs raus. Und dann, das war dann richtig knallhartes Schauspiel, die letzten 10 Minuten.
Ja, das wird dann nochmal inszenatorisch einfach sehr nackt, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Also da ist dann ein Spieler und eine, Anführungsstrichen, leere Bühne, nur noch so in den Schaumresten, die da so da sind. Und das ist dann ganz, ganz reduziert. Also von dem, wo der Abend auch viel Opulenz an vielen Stellen hat, ist dieser Schluss tatsächlich einfach nur noch ich und dann wie das Stück Revue passierend. Und da würde ich sagen, da lernen wir mal den Menschen hinter dem Konzept Gatsby kennen. So. Ja. Und der richtet sich doch ans Publikum. Also da ist es so, man hat die ganze Zeit jemanden kennengelernt und weiß nicht so wirklich, wer ist das?
Ja.
Und am Schluss redet er mit dem Publikum und sagt im Grunde, das bin ich. So. Und das ist es und da komme ich her und das, das sind die Situationen.
Ja. Das Credo, was sagt er da? Ich habe den Monolog ja gehört, aber willst du ihn zusammenfassen oder vielleicht mit einem Satz auf den Punkt bringen?
Warum gemäßigt sein, wenn das Maß schon voll ist?
Ja. Ist das eine Art Plädoyer? Ich armer Tor. Ich habe das Leben nicht richtig genommen und verdientermaßen die Liebe meines Lebens nicht gefunden? Oder ist das eine Art Selbsterkenntnis, die er da...
Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr politischer Satz. Also natürlich, weil Gatsby ist ja als Figur jemand, der eigentlich aus armen Verhältnissen kommt.
Ja.
Und der muss, damit er die Partnerschaft, die er haben möchte, die Liebe, damit die eine Erfüllung findet, muss er superreich werden. Und das schafft er nicht. Er versucht es auf legalem Wege. Ich sag ein paar Sachen vorweg, ne? Er versucht es auf legalem Wege, aber es gelingt nicht. Ja. Also gerät er in eine Kriminalität. Und in der Kriminalität, das wird auch nur so angedeutet.
Ja.
Man weiß nicht wirklich, was er tut. Wird er halt stinkreich. So. Das ist der einzige Weg, der ihm so wirklich bleibt, um den Erfolg zu haben, ja, den er vielleicht braucht. Und vielleicht ist der Satz, warum gemäßigt sein, wenn das Maß schon voll ist, ist eigentlich für mich ein sehr politischer, weil er natürlich auch sagt, es gibt gewisse politische Verhältnisse, gesellschaftliche Verhältnisse. Wenn du ganz unten bist, sind die Chancen aufzusteigen so schlecht. Und eine gewisse politisch gemäßigt sein oder sich mit einem Status quo arrangiert zu haben, kann man ja eigentlich nur, wenn es einem gut geht.
Ja. So.
Also warum soll ich gemäßigt sein, wenn eigentlich das Maß schon voll ist? Es steht mir bis hier. Und dann geht es auch sozusagen noch ein Stück weiter und da sind wir wieder sehr bei Fitzgeralds Worten. Ja, der sagt, wir rudern weiter, Boote gegen die Strömung. So, also wir versuchen immer nach vorne, schneller, besser, weiter, aber gleichzeitig bewegen wir uns eigentlich zurück, aber wir stemmen diese Boote gegen den Strom in der Hoffnung, dass wir doch vorne ankommen und wissen eigentlich, das geht nicht. Und insofern ist das für mich dann wie ein politischer Ausbruch oder Ausbruchsversuch, wenn man so will.
Es war auch schon eine echte Edelfeder, ne, Fitzgerald, aber schon toll auf den Punkt gebracht, also muss man sagen. Also,
ja, der hat ein ganz, ganz fantastisch, man muss ja auch 100 Jahre zurückdenken. Da ist ja viele Erkenntnisse, die wir heute haben.
Ja.
Das ist ja dann schon wahnsinnig gut beobachtet.
Auf alle Fälle.
Sehr früh, was das konkret bedeutet. Wie sieht es aus mit Chancenverteilung? Also eigentlich, der große Gatsby ist, wenn man so will, eine große, jetzt nicht einfach nur eine Liebesgeschichte oder sowas, sondern ist eigentlich eine Parabel, eine Metapher für die Verhältnisse, in denen wir sind. So.
Nach der Vorstellung kam jemand auf mich zugeschossen und sagt, wer hat den Gatsby erschossen? Der wollte wahrscheinlich meine journalistische Vorbereitung testen, weil ich es auch gelesen hatte. Und ich musste erst mal kurz grübeln, weil ich tatsächlich Fitzgerald noch nicht gelesen habe, was ich aber dringend tun werde. Ja, ich habe erst mal geantwortet, wir alle, das Publikum, die Gesellschaft, aber natürlich... wenn man genau gelesen hat, was der Tankwart.
Genau, bei Fitzgerald wird es, das finde ich eigentlich auch spannend, was Fitzgerald macht. Im Roman Original ist es so, dass es der George Wilson, der Tankwart, Gatsby umbringt. Ne? Also, und das ist dann, eigentlich kann man das, wenn man es jetzt auch mal übersetzt, sagen, da ist jemand aus der Arbeiterklasse und er erschießt jemanden aus der Arbeiterklasse, der versucht hat aufzusteigen. So. Also eigentlich... Ja, und da sind wir wieder bei, was das Politische in diesem Roman eigentlich da, wo, und es gibt die Figuren Tom Buchanan und Daisy Buchanan, die von Anfang an immer reich waren und die können sich aus diesen ganzen Konflikten total leicht rausziehen und welche Leute sich am Ende bekriegen, sind die ganz unten. Und das finde ich irgendwie auch, mag ich in dem, wie Fitzgerald das geschrieben hat, total gut. Bei uns ist es aber ein bisschen anders. Und zwar wird da, weil wir eben den Schluss auch ein bisschen geändert haben, wird die Frage nicht beantwortet, von wem kommt der Schuss.
Genau.
Und das bleibt eben auch dem Publikum frei, da für sich zu finden, wer ist es.
So. Ja, nochmal zu dem Monolog. Wie schafft man sich so einen Text drauf? Bist du da schnell? Wie lernst du Texte?
Das war wild. Ich hab den Text tatsächlich anderthalb Wochen vor der Premiere bekommen. 2,5 Seiten Monolog. Das war schon viel Holz, dass ich den dann so hatte. Ich bin kein schneller Textlerner. Und Text lernen ist super anstrengend. Es sind einfach, ich sag wie es ist einfach viel Zeit. Man muss, also ich kenne viele Leute, die mich fragen, wie macht man das? Und ich könnte das nicht. Und der Trick ist einfach lernen. Man muss sich da so, es ist wie, keine Ahnung, als wenn man Student und muss sich für eine Prüfung vorbereiten. Da sitzt du und knallst dir den einfach rein in die Birne, bis er dann irgendwann sitzt. Ich habe aber eine besondere Technik, die mir das Leben noch extra schwer macht. Und zwar versuche ich immer den Text auf verschiedene Melodien auf Songs zu lernen, damit ich noch nicht so fertig bin in Betonungen und wie ich den genau gestalten möchte. Also ich versuche den so frei von der Gestaltung erstmal zu lernen, damit ich im besten Fall das dann in den Proben erfahren kann und dann damit spielen kann und verschiedene Abzweigungen machen kann.
Ah ja.
So, aber ich würde sagen, der Haupttrick ist ja einfach ganz öde Arbeit. Ist so.
Ah ja.
So, ja, viele, viele Zeitstunden.
Ja. So. Hast du da bestimmte Songs, nach denen das gut funktioniert?
Ganz häufig, einer davon ist immer All My Loving von den Beatles zum Beispiel.
Ah ja.
Auf den mache ich dann immer irgendwie diese Texte, die dann so im Kopf durchfliegen und dann irgendwie noch, glaube ich, auch Hallelujah von Leonard Cohen. Es gibt so eine Handvoll und die drehen auch immer, wenn ich dann schon genervt bin von einer Melodie. Damit versuche ich das immer so ein bisschen die Birne zu schaffen. Ist sehr eigen. Ich kenne niemanden, der das so macht wie ich. Ich habe das mal von einer Kollegin vor Jahren gehört und fand das irgendwie ganz interessant und fahre damit eigentlich ganz gut. Mir gibt das eine Freiheit dann bei den Proben und das genieße ich eigentlich ganz sehr.
Und gibt es einen, hab ich mich auch gefragt, wo sitzt eigentlich heutzutage die Souffleuse oder der Souffleur? War ja früher im Kasten, vor 1000 Jahren hat man ja immer noch im Prinzip im Hinterkopf, wo wandeln die Stützen der Darsteller, die man meistens ja nicht braucht, aber die man gut im Hintergrund zu wissen weiß.
Ja, die ist sehr gut versteckt. Die ist, wir haben quasi auf der Bühne quasi so kleine Seitengässchen.
Ah ja.
Und dort gibt es so ein kleines, so einen kleinen Erker, würde ich sagen.
Aha.
Dort sitzt dann die Soufflage und die kann uns retten, wenn wir das mal brauchen sollten.
Also nicht in so einer großen Schaumaflasche oder so hätte ja
die. Nee, die ist nicht im Schaum versteckt, aber vielleicht wäre das auch eine Überlegung.
Ja, wäre ja auch
ein bisschen. Vielleicht, ja, das hätte ich vielleicht vorschlagen sollen.
Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz hier, deine Mitspieler, zu den Musikern haben wir ja schon was gesagt. Wir können ja mal hier Daisy, Rebecca Biener, sag mal was zur Rolle oder zur Person, wie ist euer Zusammenspiel?
Rebecca ist auch eine junge, neue Kollegin, die ich, also alle, ich habe ja noch, ich kannte ja in dem Sinne noch keinen wirklich, außer vielleicht Hans-Christian Hegewald, den kannte ich schon, schon mal irgendwo kennengelernt und waren schon mal so miteinander im Gespräch. Rebecca kannte ich noch nicht, außer vielleicht einer Premierenparty, wo wir auch mal miteinander gequatscht haben.
Ja.
Sehr sympathisch, hat mir Spaß gemacht.
Begehrst du ja Daisy. Also
genau, das ist mein Spielpartner. Ich spiele Daisy Buchanan und Gatsby liebt Daisy Buchanan und versucht sie zurückzugewinnen. Das ist sozusagen das, wo. Ja.
Dann gibt es am Ende noch den Unfall, und Opfer ist eben die Frau des Dankwarts und deswegen,
Genau,
Hans-Christian Hegewald, der spielt eben den Nick, den Erzähler, den du auch schon mal gespielt hast, den Haschke bei der Uraufführung gespielt
Korrekt,
hat.
Korrekt, genau.
Auch super Typ, ne?
Ja, ach, total. Aber mit Hans hat das echt sehr viel Spaß gemacht. Das war so leicht und angenehm und war echt cool. Also, und wir haben sowieso ein ganz gutes Verhältnis, weil die beiden Figuren sind, ja, am Anfang ist Gatsby noch jemand, der braucht Nick, um zu seinem Ziel zu kommen. Und gegen Ende wird das halt wirklich ein Freund. So.
Ja.
Und das ist natürlich dann irgendwie, sowas ist auch total schön, wenn man dann so zu dieses, da wachsen so zwei Menschen miteinander zusammen. Macht total Spaß zu spielen und war mit Hans auch total, hatte ich eine gute Zeit mit ihm.
Guter Typ, ne?
Ja, guter Typ.
Im letzten Jahr hatte er ja auch einen guten Einstieg. Da ist er bei R9 im Ensemble Shakespeare in Love, Amaru Albancando. Ja, auch ein spezieller, guter Typ, ne? Wie der Kölner sagen würde.
Ja, toll. Also ich habe mit Amaru spielt mein Gegenspieler, Tom Buchanan, den Ehemann von Daisy. Und natürlich versuche ich, die Frau zu kriegen von ihm. Und wir haben auch da gerade so im letzten Akt, wenn man so will, auch ein paar Konfliktszenen, die wir da miteinander spielen. Und das macht sehr viel Spaß mit Amaru. Also weil wir, glaube ich, da sehr gefunden haben, dass jeder mal so ein, wie so eine Schachfigur, ja, man setzt einen Schritt und denkt, verdammt, Das ist ein Kack-Move für mich. Okay, ich muss gucken, wie ich mich da raus, ja, laviere. Und andersrum. Und das ist ein schönes Ping-Pong, in dem wie wir uns gegenseitig in die Bredouille bringen. Das macht sehr viel Spaß mit Amaru. So.
Und immer eine Erscheinung ist natürlich auch Lua Marielle Barros Heckmanns. Ne? Also,
ja, auch
kokettiert, brilliert. Das ist ja auch wirklich eine Bühnenerscheinung.
Ja, total, total. Ja, ja.
Macht Spaß. Ne? Und ja, wen haben wir noch? Jetzt wollen wir auch alle nennen. Ja, Cora Kneis. Ne? Mhm.
Spielt die Myrtle Wilson.
Genau, die überfahren wird im Prinzip.
Genau.
Ja, so. Und natürlich ein Tankwart des Vertrauens ist Raphael
Akel, genau, als George, genau. Wilson.
Ja, 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 ein gutes Ensemble, man merkt es euch an, es hat euch Spaß gemacht und ja, ich glaube, für dich beginnen schon die nächsten Proben.
Korrekt, ja, ich fange Montag an mit Kohlhaas. Was das wird, weiß ich noch nicht. Mir wurde nur gesagt, alles, was ich weiß, ist, ich spiele alle Pferde.
Alle Pferde, ja.
Da freue ich mich sehr drauf. Lorenz Neulting inszeniert das und Lorenz Neulting ist, ich kenne Lorenz schon ganz lange, weil wir zusammen Schauspiel studiert haben, in derselben Schauspielklasse. Super. Wir haben also 4 Jahre schon sehr intensiv miteinander gearbeitet und als es mich dann ins Erstengagement verschlagen hat, da hat er dann das Regiestudium gestartet. So, und sich jetzt nach vielen Jahren in der Arbeit wieder zu begegnen, ist sehr aufregend und da freue ich mich.
Ja, das waren ja auch 2 gute Punkte, dich nach Osnabrück zu lotsen. Du warst ja 7 Jahre in Saarbrücken.
Genau.
Ja, Mensch. Ja. Und ja, eben diese Inszenierung hier mit der dir bekannten Julia Prexel und dann eben die Kohlhaas-Inszenierung. Also 2 Punkte für Osnabrück.
Ja, das war schön zu wissen, dass ich hier irgendwie vertraute Nasen habe, mit denen ich ahnen kann oder dachte, ach, mit denen habe ich bestimmt eine aufregende Zeit. Und das hat es leicht gemacht.
Genau. Du bist 34, ne?
34, genau.
34, beste Schauspielalter sozusagen. Ja, als Handballer, du hast ja früher mal Handball gespielt.
Genau.
Als Handballer geht man langsam vom Eis oder vom Parkett.
Ja, links außen. Jetzt natürlich muss man so, aber das, genau, klar, irgendwann muss man aufpassen mit so. Handball ist ja ein sehr ruppiger Sport. So muss man natürlich aufpassen mit solchen Sportarten, gerade wenn man wegen auch Verletzungsgefahren und so, das kann man ja nicht so viel aus. Ich bin sowieso physisch ausgelastet ohne Ende mit meinem Theaterspiel.
Ja.
So, aber ja, das waren ein paar Jahre Handball gespielt. Das war gut.
Du bist auch schon ein sportlicher Typ.
Ja, beziehungsweise mehr gewesen. Ich würde sagen, vielleicht nicht sportlicher, eher physischer Typ.
Physisch. Ja.
Also ich arbeite gerne mit dem Körper.
Ja.
Das wird bei Kohlhaas sicherlich auch so sein, wenn ich dann gucken muss, dass ich.
Wenn du allen Pferden gerecht.
Wenn ich da allen Pferden gerecht werden möchte, dann geht das nicht über den Pferdekörper. So, genau. Also, ich denke schon Sachen auch sehr gern über den Leib.
Und auch konzeptionell, du spielst, glaube ich, gerne, ne? Würfelspiele und Computerspiele?
Ich würde mich als Spieltyp bezeichnen. Also, neben Schauspiel eben Videospiele und auch Brettspiele. Ganz gerne. So.
Ein Tipp?
Dice Throne kann ich empfehlen. Es ist wie, man kann es kurz zusammenfassen mit Kampfkniffel. Also man hat zwei verschiedene, also am besten spielt man zu zweit, man kann aber auch zu viert, zu dritt spielen. So zwei verschiedene Charaktere, die gegeneinander kämpfen und man die Attacken, die man einsetzt, die muss man sich erkniffeln. So.
Kann man auch mal schnell spielen, so in der Pause, oder dauert es stundenlang?
Nee, ach, so ein Ründchen dauert, glaube ich, so eine Dreiviertelstunde, glaube ich.
Ja.
Fühlt sich einfach auch sehr zügig an. Also jetzt nicht, man sitzt da jetzt nicht stundenlang wie bei einer Partie Monopoly oder so, wo man dann irgendwann denkt, Gott, wann hört das denn auf?
Ja, ja.
So, sondern es ist sehr.
Ja, darf an den nicht länger
gutes Tempo.
Tischtennisspiel dauern, finde ich, so ein Gesellschaftsspiel.
Es kommt drauf an, es gibt manches, was total toll ist, wenn man sich da so vielleicht auch über ein paar Stunden reinbegibt, habe ich auch schon. Das ist natürlich auch eine Freude, aber das müssen halt Spiele sein, die auch dafür funktionieren. Es gibt ein Spiel, was ich auch gerne spiele, ist Arche Nova heißt das. Da baut man quasi wie so ein Zoo. Und das, da sitzt man auch gerne, also kann man auch schon mal 3-4 Stunden sitzen. Aber wenn ich so eine Runde beendet habe, denke ich so, ach, jetzt könnte ich noch eine. Also es ist dann natürlich immer die Frage, wie gutes Spieledesign. Und das gilt für Videospiele genauso. Ein gutes Spieledesign, da kann es lang gehen, es kann aber auch mal nur 10 Minuten.
Ja. Und so ein paar Geheimnisse um dich baust du ja auch ganz gerne auf. Wenn ich hier in deine Kurzvorstellung auf der Theaterseite gucke, den Namen deiner Freundin oder Lebensgefährtin aus Saarbrücken willst du mir auch nicht verraten, aber ist eine Schauspielerin. Ich werde mal googeln, vielleicht komme ich irgendwie drauf. aber hier interessant finde ich ja, dass du wohl gerne Pierogi isst, also Knödel mit Sauerkraut und Pilzen. Das lässt mich vermuten, dass du polnische Wurzeln hast.
Ja, genau. Meine Familie kommt ursprünglich aus Polen, aus dem Trójmiasto. Das ist so. Ja, Danzig ist am bekanntesten. Meine Familie kommt aus Gdynia, auf Deutsch Gdyngen. Und das sind so drei, also das heißt sozusagen drei Stadt, Trójmiasto. Das sind so drei Städte, die sehr dicht beieinander sind. Man kann sich das wie im Ruhrgebiet vorstellen, dass man von einem Ort in den nächsten, es geht relativ fließend. Genau, da kommt meine Familie her. Und deswegen sind auch die Weihnachten auch hier in Deutschland immer sehr polnisch gewesen. Und da sind Pierogi, sind da eine klassische Weihnachtstradition. Und wenn ich sagen würde, was ist für mich zum Hause, dann ist das ein großer Aspekt.
Aber aufgewachsen bist du in Hamburg?
Genau. Ich bin Hamburger Jung.
Hamburger Jung. Und bist da irgendwie angefixt worden durch einen Lehrer wahrscheinlich, tipp ich mal.
Genau, ich hatte darstellendes Spiel in der Schule mit einem Lehrer und der hat mit uns das Fest gemacht von Thomas Winterberg, einem Dogma-Film. Ursprünglich ganz, ganz toller Stoff. Wir waren in der Oberstufe. Es geht um eigentlich eine ziemlich harte Thematik. Papa feiert 60. Geburtstag und dann kommt... So, und alle versammeln sich, wie das so ein Familienfest halt ist. Man freut sich und da kommt der Sohn und hält eine Geburtstagsrede. Und in dieser Geburtstagsrede spricht er aber davon, dass er und seine Schwester vom Vater sexuell misshandelt wurden. Von da an beginnt sozusagen ein bisschen das Stück, wie diese Partygesellschaft, diese Geburtstagsgesellschaft versucht, diese Informationen wegzudrücken und wie man halt versucht, irgendwie diese Familienidylle beizubehalten, obwohl das schon... Ja, obwohl das da ja sozusagen offensichtlich da ein riesen Elefant im Raum ist. Und das war absurder Stoff für eine, ich glaube, 12. Klasse. Ja, wir waren in der 12. Klasse. Also wir waren ja noch relativ
ziemlich hart,
ziemlich jung. Ja. Aber sehr natürlich dadurch auch irgendwie intensiv. Und ich habe das total geliebt. Ich habe das geliebt, in so einer Gruppe da über Wochen an so einem Stück zu arbeiten und das gemeinsam da so... Ja, dann gehen die Türen auf und kann das dann präsentieren, woran man da gesessen hat und selber beschäftigt einen die Thematik und man geht auf so eine Reise. Und das war so ein prägendes Ereignis, dass ich dachte, oh, wenn ich das, geht das auch, kann man das machen beruflich? Kann das mein Leben sein? Und dann habe ich mir gesagt, oh, ich will es auf jeden Fall versuchen. Ja. Ich würde mich ärgern, wenn ich das Wagnis nicht eingehe.
Ja, es hat sich gut angelassen, es geht gut weiter und vielleicht das Fest auch mal wieder auf dem Spielplan. Das gab es, glaube ich, vor 24 Jahren.
Ja.
Ich kann mich an eine Inszenierung erinnern in Osnabrück. Wahrscheinlich dann mit Michi in der Hauptrolle in der nächsten oder übernächsten Spielzeit. Oder?
Ich würde es sehr gern tatsächlich nochmal machen. Also ja, gerade mit dem Bewusstsein, dass man das irgendwie damit angefangen hat und natürlich schauspielerisch noch gar nicht, also total noch Laie, also ich war ja noch Laie, absoluter Laie und jetzt mit der Erfahrung, die ich heute habe, würde ich total gerne dazu zurückkehren.
Ja, wäre auch mal was für Julia Brexel und sicherlich auch für Fiete Wachholz, Jonathan Strauch.
Schlage ich es mal vor, ja.
Das Fest als Jazzmusical, wir schauen weiter. So, hat mir Spaß gemacht, wir haben noch die Sendezeit fast überschritten, ich hoffe, wir bauen auch deine Songs noch vernünftig ein. Ja, Osnabrück, gibt es schon eine Lieblingskneipe oder ein Lieblingscafé? Noch gar keine Zeit gehabt, ne?
Noch nicht so richtig. Es gibt so ein paar Orte, wo ich gerne schon essen gehe.
Ja.
Ist einmal das Gustav Grün, da hole ich mir immer ganz gerne so eine Bowl. Aha. Und Alibaba, wenn ich nochmal so Gemüsedöner holen möchte. So, da gibt es so, das sind so ein paar Spots da.
Ah, ja.
Da bin ich irgendwie...
Vegetarier.
Ich bin Vegetarier, genau.
Ja,
so,
Vegetarier
und bin ich irgendwie fast ständig. Also gerade wenn die Zeit knapp ist und ich mir schnell was irgendwie reindrücken muss, dann gehe ich da mal schnell hin und futter kurz was, weil ich da irgendwie auch sehr schnell fündig werde.
Vegetarier, Würfelspieler, da kann nichts passieren. Der große Gatsby in Osnabrück, Michi. Okay, danke, hat Spaß gemacht.
Ja, ebenso, vielen Dank.
Ciao.
Ciao.